an eine gute Zukunft, Martinelli Saka.
Yeah, gotta see the gunners when the mayor leaves.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Eine weitere Folge von Gunners and Roses. Wir haben den zweiten Spieltag hinter uns. Ein sehr hart umkämpfter Sieg bei Crystal Palace. Verdientermaßen aber die drei Punkte mit nach Hause genommen. Wir quatschen darüber heute ein bisschen. Mein Partner in Crime ist heute wie immer
der Big B.
So sieht es ist aus. Wir quatschen ein bisschen über die Spiele, über das Spiel insgesamt. Es kam auch eine sehr interessante in so eine Podcast-Folge mit Ivan Toney und er hat sich etwas geöffnet, darüber erzählt, wie es ihm gegangen ist mit der ganzen Situation und überhaupt die ganze Situation mal aufgeklärt. Ihm wurde Matchfixing vorgeworfen und wir werden darauf eingehen, ob es denn überhaupt so war. Auch weil natürlich die Gerüchte sich natürlich häufen, ob denn der Mann was für uns wäre. Und wir würden das auch gerne ein bisschen erörtern. Aber zunächst, Big B, was sagen Sie zu dem Spiel?
Ja, also das Spiel war hart umkämpft. Teilweise haben wir eigentlich schon dominiert. Irgendwann wurde es dann aber auch... Also es war auf jeden Fall kein schönes Spiel, sagen wir mal so. Wir haben uns auch teilweise ein bisschen schwer getan mit der Chancen, aber der Sieg im Allgemeinen ist auf jeden Fall verdient. Also wir haben auf jeden Fall genug gemacht. Dass Tomiyasu vom Platz geflogen ist, ist natürlich eine miese Sache. Ich meine, es war generell nicht so das beste Spiel von ihm, aber Schiedsrichter hat auf jeden Fall nicht geholfen. Aber ansonsten einige gute Performances dabei. Unter anderem Declan Rice von Eddie Havertz auch eine gute Partie gemacht und unsere Abwehr war auch eigentlich stabil, deswegen Großen und Ganzen kann man eigentlich schon zufrieden sein.
Auf jeden Fall, ich glaube auch, es ist sowieso im Selhurst Park, ist sowieso immer sehr, sehr schweres Spiel, wenn man sich mal kurz anschaut, wer dieses Jahr gegen Crystal Palace bei ihnen zu Hause gewonnen hat. Es ist nur City, auch mit einem 1-0. Und Arsenal mit einem 1-0. Mit 10 Mann ab der ungefähr, ich weiß schon gar nicht mehr, 77. Minute, 70. Minute.
Ich glaube irgendwie schon relativ früh, ich glaube 60. oder so, irgendwie sowas.
60. Ey, bei mir ist es jetzt schon wieder Ausfall gewesen, weil ich habe mich darüber tatsächlich sehr, sehr aufgeregt. Ich glaube, wir haben eigentlich das Spiel schon eher gemacht. Wir haben, wie du es richtig gesagt hast, ein paar unfassbare Leistungen gehabt von, für mich war Saliba, wie immer eine Eins, diese eine Grätsche im Strafraum, was für Cojones du haben musst, um dieses Ding zu machen, nachdem du einen kleinen technischen Fehler gemacht hast, mit einem Schritt langsamer hinterher zu kommen und perfekt getimed diese Grätsche anzusetzen, es ist Weltklasse. Und es sehen jetzt auch immer mehr Leute, die haben sich gedacht, okay, eine Saison, okay, der war krass, aber wir wollen es nicht zugeben. Und jetzt kommen auch immer mehr Leute, die das auch wirklich sehen und merken, holy fuck. Zu Recht. Es war sehr hart umkämpft, als wir dann nur noch zu 10 auf dem Spielfeld standen. Es hat auf jeden Fall nicht geholfen. Es war, ja, über die Entscheidung können wir auch noch kurz reden, aber es war sehr, sehr krass, was Arteta dann einwechslungstechnisch gemacht hat. Von den Spielern, die dann eingewechselt worden sind, damit wir das 1-0 verteidigen, hat kein einziger, kein Zinchenko, kein Kiwi, kein Jorginho, und kein Gabriel einen einzigen Fehlpass gemacht. Keinen einzigen Fehlpass. Was überragend ist. Wir haben dann auch trotzdem dann gegen Ende auch wieder Dominanz gezeigt und auch mit vielen Ballstaffetten Passspiel dominiert und den Sieg zurecht nach Hause gebracht. Saka hat einen kleinen Meilenstein, was überragend ist. Also 82 Premier League-Spiele hintereinander gespielt und hat kein einziges gefehlt. Und krass. Die Aufstellung persönlich nicht, also wie wir taktisch an die Sache hingegangen sind, nicht ganz so gemundet. Party auf rechts finde ich, es geht schon, aber irgendwie finde ich es auch halbwegs verschwendet.
Ja, es ist schwierig.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, also die Aufstellung an sich war okay, aber wie gesagt, Party auf rechts, das ist auf jeden Fall nicht so eine Dauerlösung, finde ich. Vor allem, wenn wir dann auch mal gegen Spieler spielen, die dann halt sehr, also gegen Mannschaften spielen, die sehr, sehr gute Außen haben, wie zum Beispiel in Salah oder sowas, da, weiß ich nicht, da wird Partey, nach ein paar Sprints hat er dann Muskelfaserriss, also Das ist auf jeden Fall keine gute, beziehungsweise keine Dauerlösung. Ich meine, der macht seinen Job auf jeden Fall gut, sobald wir dann im Ballbesitz sind, also Ballbesitz haben, dann ist es natürlich sehr, sehr geil, den dann mit Rice, Ødegaard, Havertz in der Mitte dann zu sehen. Schon sehr, sehr gut. Aber ich meine, defensiv ist das schon anfällig, finde ich. Und ja, da müssen wir uns irgendwas überlegen. Vielleicht einfach wieder die alte Aufstellung mit Sinni dann links und White dann rechts. Und ich denke, das wird auch in den nächsten Spielen wieder kommen. Vor allem, wenn Sinni dann fit ist.
Die vielbesagte Unberechenbarkeit hat auf jeden Fall da zugeschlagen. Ich finde ihn halt, wenn er nicht in der Mitte ist, ich will nicht lost sagen oder sonst wie, aber es ist auf jeden Fall eine verschwendete Sache seines Talents. Mir hat er, wenn er in die Mitte gerückt ist, besser gefallen, als wenn er auch aufbautechnisch rechts geblieben ist. Da hat White, wenn er das gemacht hat, viel besser gemacht. Man merkt einfach, dass er auch da fitter ist. Der Ausfall von Timber ist ekelhaft. Also mir tut es immer noch weh und die Saison, es fühlt sich für mich immer noch ganz komisch an. Also ich hatte das davor auch noch, also so auf die Art und Weise, ich weiß nicht, so sehr hat sich er direkt implementiert ins ganze System, das, als ob er schon immer da war. Als ob er so ein Hail-End-Produkt wäre. Als ob er von klein auf das ganze Zeugs mit, also seine Athletik, sein Stellungsspiel, sein Positionsspiel, sein alles ist so, so gut gewesen. Sinchenko nur halt mit Verteidigung, wie ich es gerne sage, aber es ist traurig, es tut weh einfach. Der wird jetzt bis Ende März wird der ausfallen. Also, das ist, ja, der wird dann halt ein bisschen Zeit haben, dann haben wir noch April und Mai. Es ist vielleicht ganz gut, dann schnuppert er wieder ein bisschen Spielzeit und dann kann er nächste Saison wieder voll angreifen. Aber es ist trotzdem so krass einfach eine Verschwendung. Und es nimmt uns auch an Kadertiefe, vor allem jetzt auch mit dem Ausfall. Tommy hat mit Nelly, finde ich, noch nicht ganz so sich warm gespielt. Das hat man auch gemerkt, Nelly, das war nicht Nellys bestes Spiel, aber es war einfach auch so, dass man ihn falsch eingesetzt hat, meine ich. Er hat versucht, das Spiel weit zu machen, das fand ich ganz gut. Er ist ja sehr, sehr weit immer nach außen gegangen, um das ein bisschen zu ziehen. Die Durchsteckpässe kamen zu selten, also gerade von Tommys Seite aus. Ich glaube, unter Zinchenko wird das wieder ganz, ganz anders sein. Ich glaube, da werden wir auch wieder eine bessere Nelly sehen. Eddie hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der hat auf jeden Fall es verdient, vorne zu spielen. Und er hat auch komplette Unterstützung verdient. Und da braucht man gar nicht mehr jetzt großartig reden. Deswegen würde es, also in der Zwischenzeit tut es mir auch nicht mehr weh, wenn ich sage, dass wir Balogun abgeben für einen anständigen Preis. Da können wir auch nochmal quatschen, weil da ist auch nochmal eine Meldung eingegangen. Und was gerne vergessen wird, ist einfach Ben White. Ben White ist so standardmäßig mit überragender Leistung zu sehen, dass man gerne vergisst, mit ihm zu rechnen oder ihm dann auch mal die Lorbeeren, die er sich verdient hat, zu schenken.
Er ist einfach underrated. Also der jedes Spiel mindestens, sagen wir mal 8 von 10. Also der macht seinen Job einfach.
Also mindestens, auf jeden Fall.
Das ist unglaublich. Also sowohl als Rechtsverteidiger als auch als Innenverteidiger bringt er halt immer seine Leistung. Ich kann mich, glaube ich, vielleicht maximal ein Spiel erinnern, wo er eine schlechte Leistung gebracht hat. Aber sonst, das ist verrückt. Und da war jetzt auch, vor kurzem sogar ein Interview mit Rob Holding, wo er meinte auch, dass Ben White halt auch mit Schmerzen gespielt hat und einfach immer fürs Team da ist. Und das ist einfach auch so eine Charaktereigenschaft, die man auch im Team braucht. Klar, es ist natürlich dann doof, wenn er dann ausfällt dadurch, aber solche Charaktere brauchst du einfach. Und Ben White ist einfach ein richtig Hammer-Typ, auch wenn er sagt, er guckt jetzt keinen Fußball oder sowas, aber gut, jeder soll machen, was er in seiner Freizeit machen will. Aber auf dem Platz bringt er halt immer Leistung und da kann man einfach nicht meckern. Also es ist einfach sowas von Hammerspieler und für 50 Millionen, da redet jetzt keiner mehr drüber.
Genau das. Also du wirst immer erstmal am Preis gemessen, aber sobald du die Leistung zeigst, dann juckt es absolut niemand. Kein Mensch mehr juckt es mir, was Declan Rice gekostet hat, weil er einfach direkt eingeschlagen hat. Sogar die Pundits, die gegen uns immer gerne schießen, sind einfach begeistert und können nichts sagen. Natürlich, es hilft, dass er Engländer ist. Braucht man gar nicht darüber reden, so wie es auch bei Harry Kane immer geholfen hat, dass er Engländer ist und die werden schon nochmal ein bisschen anders behandelt von der englischen Presse, aber auch nur, wenn sie Leistung bringen. Und er bringt, also der ist so top, zu Recht Man of the Match geworden, auch bei unserem Voting und beim Gesamtvoting, kann man nichts sagen. Also sein Passspiel ist Zucker, er weiß ganz genau, wie er sich zu positionieren hat, er gibt Anweisungen hinten, sagt den Spielern, wo sie zu stehen haben, ordnet das Ganze, also er ist wie ein zweiter Kapitän, für den, sage ich jetzt mal, defensiven Mittelfeldbereich. Und das ist brutal. Also, und auch, dass die Spieler haben große Schritte in Sachen Kommunikation gemacht. Deswegen fangen wir uns auch da nicht nochmal ein Tor, weil die einfach sehr, sehr gut miteinander kommuniziert haben. Communication is key, wie man so schön in der Beziehungsberatung sagt. Aber das ist tatsächlich so. Es ist natürlich jetzt auch mit Gabriel, apropos Verteidigung und sowas, mit Gabriel sind natürlich diese ganzen Geschichten hochgekommen, so, oh, geht er zu den Saudis, lässt er sich davon brainwashen und sonst was? Nein, das war schon von vornherein klar, er hat Vertrag verlängert, er hat immer mit den Fans sich top verstanden und wird auch voll geliebt, eigentlich so gut wie von allen, aber es gibt Idioten, gibt es ja immer und überall, aber jeder liebt ihn, es ist nicht nur so, dass man ihn mag, aber man liebt ihn, weil er einfach ein brutaler Typ ist, so und passioniert bei der Sache, die Leidenschaft siehst du ihm ins Gesicht geschrieben, er ist immer da, er ist laut, er hat die Kapitänsbinde bekommen, als er eingewechselt worden ist und ja, das sagt für mich einfach sehr, sehr viel aus und das ist, man muss einfach viel mehr Quellenkritik üben, weil die Quellen, sage ich jetzt mal, gerade aus wenn es jetzt um Saudi-Arabien geht und auch, ja, wir wissen ja, wie die Italiener und auch in der Türkei, da kannst du es nicht ernst nehmen, weil die gerne einfach Drama suchen für Klicks. So, ich verstehe es, ja, du musst deine Miete zahlen, ja, irgendwie ist bald wieder Yeezy Release und 300 Ocken mehr wäre natürlich super und deswegen muss man natürlich schauen, wie man daran hinkommt. Wie kriegen wir das hin? Wir haben Twitter Blue, also gucken wir, dass wir Interaktionen hinbekommen und ein bisschen Geld davon abzuzwacken. Was Schwachsinn ist. Danke Elon dafür. Noch mehr Lügen im Internet. So, und jetzt sehen wir auch, dass wir einfach, wir haben so viele Gerüchte auch gerade aus Saudi-Arabien bekommen wegen der Liga und sonst was, aber das ist ja, da sind schon einige hingegangen, aber es sind glaube ich so 70% von dem, was man gedacht hat, das hingeht, sind einfach nicht hingegangen. Man vergisst es auch immer. So, deswegen muss man da also gerade bei solchen Quellen echt Piano machen, weil das ist so, das braucht man, also manche Sachen braucht man einfach nicht nochmal erwähnen. Hauptsache, dass man stirring the pot so ein bisschen Action Jackson macht umsonst, also weiß auch nicht.
Ja, ist halt, jeder will halt Geld verdienen, jeder will halt irgendwie der Erste sein, selbst wenn es nicht stimmt und ich meine, wir als Arsenal-Fans sind schon ziemlich reactionary, leider. Aber gut, mit uns bekommen halt Klicks und darauf spekulieren die halt. Und ja, das mit Gabriel, das war auch schon, es hätte auch keinen Sinn gemacht, wenn er jetzt gewechselt wäre. Vor allem, selbst wenn er gehen wollte, hätte das für uns keinen Sinn gemacht, weil wir einfach den nicht ersetzen hätten können. So, und das wäre einfach total dumm gewesen.
Wir müssen nicht vergessen, dass Tiefe uns letztes Jahr gekostet hat. Es sieht jetzt auch wieder so, wie der Kader jetzt ist, ich will nicht sagen dünn, aber ich meine, im Prinzip ist es so wie letzte Saison, seitdem Timber weg ist. Gut, natürlich, wir haben jetzt noch Kai Havertz, aber dafür haben wir keinen Xhaka. Und wir haben Declan Rice dazu. Okay, das hilft uns auf jeden Fall, um ein bisschen variieren zu können und alles, aber es ist trotzdem schwierig. Und deswegen, da kommt immer noch mal ein Ausfall, weil wir kennen doch unsere Pappenheimer. Und dann sieht es dann halt auch wieder bitter aus. Deswegen, ich weiß auch nicht. Jetzt, Tommy fällt nächstes Spiel aus. Darüber können wir jetzt reden. Also beim besten Willen. Ich weiß nicht. Es ist natürlich immer gemein, wenn man auf den Ref geht. Und das hört sich immer so an wie eine Ausrede. Aber wir haben gewonnen. Und man kann auch darüber reden. Weil natürlich juckt es uns nicht. Im Prinzip, klar, oh, ihr habt doch gewonnen. Ist so scheiße. Nein, es ist nicht scheißegal. Es ist absolut nicht scheißegal. Jedes Mal, jeden Spieltag, ist Minimum auf jeden Fall 2 bis 3 Situationen sind da gegeben, die katastrophal entschieden werden, und zwar von den Refs, und zwar jedes Mal. Letzte Woche war es das mit den Wolves, diese Woche auch bei dem Elfmeter, den Enzo verschossen hat, davor, ich weiß nicht mehr, wer gefoult worden ist, aber das war vor dem Strafraum, Gott sei Dank gibt es ausgleichende Gerechtigkeit von oben, und der hat den Elfmeter verschossen und West Ham hat dann sogar 3-1 gewonnen. Also Tommy rauszuhauen war die schlechteste Entscheidung, seitdem Jay Huss gesagt hat, okay, wir lassen den Drake-Part im gemeinsamen Song drin. Ich weiß nicht, wie man da, also man muss sich das so vorstellen. Also erstmal die erste gelbe Karte. Das war wegen Spielverzögerung bei einem Einwurf, was kompletter Schwachsinn war. Der Junge, also nur um es mal zu verdeutlichen, es waren 26 Einwürfe. Und davon waren 19, haben länger gedauert als Tommy seiner. Wo ist da irgendwie der rote Faden?
Ja, Tommy hatte einfach in dem Fall nur Pech, weil der einfach quasi der Letzte in der Kette war. So, der den Ball irgendwie noch bekommen hatte. Und das war dem Schiedsrichter
zu viel. Ja, klar, aber das ist doch absoluter Schwachsinn.
Ist es auch.
Ist absoluter Schwachsinn. Die zweite wurde wegen eines minimalen Zupfers, und es war fast schon mehr Schwalbe als Foul, hat er bekommen. Also, das war lächerlich. Und dass man die auch nicht overturnen kann oder nochmal VAR schauen, ist auch eine Schwachsinnsregel. Das ist, bei Rot kannst du es dir anschauen, aber bei der zweiten Gelb nicht. Allein die Regel ist schon absoluter Schwachsinn. Ayew hätte davor schon vom Platz müssen. Tommy hat eine Millisekunde vielleicht leicht gezwickt, wenn man will. Ayew hatte Saka länger an der Schulter gezogen, als Tommy im Prinzip den Ball beim Einwurf hatte. Also es ging, der hat dem im Clinch gehabt im Prinzip. Er wollte ihn festhalten, runterziehen am Trikot und alles, und dafür gab es keine Gelbe. Es geht tatsächlich um die Konstante, dass man eine Linie behält, dass man als Spieler auch weiß, okay, das funktioniert nicht. Wie kann er noch auf dem Platz stehen und der andere nicht? Und das ist einfach Unfähigkeit. Das ist einfach Unfähigkeit. Und irgendwo muss man dann auch sagen, wenn man seinen Job einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, 70.000 Mal in der besten Liga der Welt hast, du die schlechtesten Schiris. So, das kann nicht sein. Und da muss was gemacht werden. Aber es juckt nicht. Was passiert dann? Dann sitzt man sich im Sommer hin und die Refs quatschen dann miteinander und die FA und bla bla. Und was kommt raus? Okay, wir geben jetzt viel mehr gelbe Karten für Meckern. Die guten Refs müssen geschützt werden. Lächerlich. Das ist für mich lächerlich.
Das ist auch einfach, weil es auch, also ich verstehe es ja nicht. Ich verstehe es nicht, wie man da sitzen kann und sagen kann, okay, das war ein Foul und das war kein Foul. Oder wie man, also zum Beispiel die Entscheidung von letzter Woche mit Onana. Da kannst du mir doch nicht sagen, dass das kein Foul war. Also das sieht doch jeder. Und das mit Tommy, ja. Ja, das ist ja das Schlimme daran noch. Aber dann passiert ja nichts. Danach passiert ja nichts. Danach ist es einfach so, ja, okay. Also,
Entschuldigung.
Ist passiert.
Sorry, gell.
Sorry, das war's. Okay, jetzt mit McAllister wurde ja auch die rote Karte zurückgenommen. Ja gut, lässt sich drüber streiten, aber haben die zurückgenommen. Aber bei Tomiyasu wird aber nicht nachgeguckt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Geht das überhaupt jetzt noch?
Nee, bei der zweiten, also jetzt ist es sowieso egal. Aber bei der zweiten Game, ich glaube, es geht nur bei rote Karte.
Also bei straight rote Karte geht straight das, oder was?
Ja.
Okay.
Bei das ist auch wie immer Schwachsinn. Also es ist natürlich, es liegt nicht am VAR, es liegt an der Person, die das VAR führt, beziehungsweise auf dem Feld steht. Aber gut.
Ja, und zufälligerweise kommen alle aus Manchester gefühlt. Also
er ist auf Manchester, also da gibt es ja dieses legendäre Bild, auf dem er sein Facebook-Profil hat mit Manchester. Also bei Old Trafford dann halt im Hintergrund. Also, und es ist ja auch altbekannt, das sind ja aus der Region, aus der Greater Manchester Gegend, sind ja wirklich 80% oder noch mehr. Ich habe da sogar mal nachgeguckt, aber auf jeden Fall sowas in dem Dreh rum. Liverpool, Manchester kommen die meisten her. Und das ist, weiß auch nicht. Aber lassen wir das, da kommen wir auch nicht auf einen grünen Zweig. Wie siehst du die Situation mit Havertz?
Wie gesagt, Havertz ist halt quasi der Spieler, wo die meisten drauf schauen, was er wirklich dem Team bringen wird, weil am Anfang hat natürlich keiner diesen Transfer verstanden so wirklich. Mittlerweile haben wir natürlich schon so eine Idee, was er bringen könnte, was er tun soll. Das Einzige, was jetzt halt quasi noch fehlt, ist, dass er sich traut. Dass er sich traut, Aktionen durchzuführen, dass er sich traut, ins Dribbling zu gehen, dass er sich traut, einfach mal zu schießen, einfach mal befreiter spielen. Das ist das Einzige, was ihm quasi noch fehlt, weil Work Rate, auf jeden Fall. Arbeitsmoral ist da. Er kämpft, er holt sich den Ball wieder, er bietet sich an. Aber das Einzige, was halt quasi fehlt, ist das Endprodukt jetzt. Also er muss sich halt wirklich einfach trauen, irgendwas zu machen. Und selbst wenn der den Ball vorbeischießt, selbst wenn er abgeblockt wird, kann dadurch immer noch eine gute Aktion passieren. Also das ist quasi das Einzige, was er halt noch machen müsste, weil ansonsten, er erobert sich die Bälle, er macht die Bälle fest, er hat gutes Passspiel. Also auch die, ich glaube, die erste Chance im Spiel, die da auf Martinelli dann gepasst hat, wo Martinelli hätte einfach draufziehen sollen. Also Havertz macht bis jetzt einen guten Job, finde ich. Es wird halt nur noch das Endprodukt und das wird auch kommen.
Er ist auf jeden Fall für mich von den drei Einkäufen, die wir von den vier, aber von den drei Sommer-Einkäufen, oder ja, auf jeden Fall von den drei Feldspielern, die wir eingekauft haben, dem Dude, dem ich gerne ein bisschen länger Zeit lasse. Der Junge hat immer noch Chelsea-PTSD und hat es in den, der muss das erstmal aus den Knochen rauskommen, befreiter spielen. Ich traue ihm tatsächlich nächste Saison eine Saison wie Xhaka in der letzten Saison hatte zu, also so eine Breakthrough, so eine richtig krasse Breakthrough-Season. Ich glaube, er muss sich ein bisschen dran angewöhnen, aber wie du es gesagt hast, er arbeitet gut, er ist fleißig, er bietet sich immer an, er macht intelligente Läufe, er öffnet durch seine Größe auch ganz viele Sachen. Was ich beeindruckend finde, ist auf jeden Fall auch seine Zweikampfstatistik. Also er gewinnt, hat jetzt, glaube ich, die meisten Zweikämpfe in den letzten zwei Spielen für uns gewonnen. Ist auf jeden Fall top, was er macht. Und da sind die Anlagen sind da, das Potenzial ist da, dass er bei uns ein richtiger Top-Spieler wird. Ihm traue ich auf jeden Fall einiges zu. Ich war auch, muss ich ehrlich halber auch sagen, ich war nicht ganz so begeistert, aber gleichzeitig muss man auch sagen, hey, du bist Arsenal-Spieler, du kriegst meinen kompletten Support, sobald du dir unser Trikot überstreifst. Fertig aus, da gibt es auch keine zweite Meinung. Man muss natürlich auch immer kritisch in die Sachen gehen und gucken, wo man wie was verbessern kann, aber er scheint auf jeden Fall happier zu sein und das kommt auch alles. Also ich gebe ihm wirklich Zeit, das soll machen und ich finde auch, dieser Run, den wir am Anfang haben, gibt ihm auch Zeit, so ein bisschen reinzukommen und nur noch seine offensiven Sachen hinsichtlich vom Abschluss oder so ein bisschen so sagen, fuck it, ich mache jetzt. Das war einmal, hat er so aus dem linken Feld, aus dem linken Strafraumbereich versucht, einen Schuss abzulassen und hat dann auch Martinelli quasi nicht den Ball weggenommen, aber stand mit ihm dort und hat gesagt, fuck it, ich schieße es einfach drauf. Er ging natürlich daneben, aber er hat dann auch ein bisschen so gedacht, okay, ich mache jetzt auch mal. Und das Ding ist, dieses Schüchternsein, das Angst haben vor Fehlern, das muss er abstreifen. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die gerade bei ihm im Kopf rumschwirrt. Doch wenn wir uns daran erinnern, wie es Reece Nelson gesagt hat, hey, ich bin gegen Bournemouth reingekommen, der Manager hat gesagt, ist mir egal, wenn du viermal auf den Dude zurennst und du viermal den Ball verlierst, egal, mach einfach, probier, mach, versuch, nimm das Risiko auf dich. Und das ist eigentlich ist es genau das, was du als Spieler brauchst, um zu hören. Du brauchst dieses Vertrauen und nicht dieses Ding, oh fuck, ich habe jetzt einmal was Falsches gemacht, ich werde direkt ausgewechselt oder nächstes Mal darf ich nicht spielen oder sonst was. Weißt du, diese Angst, diese Existenzängste quasi. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass er checkt, dass er für Arteta machen kann und tun und probieren und dann wird das schon.
Ja, sehe ich ganz genauso.
Du hast das Tony-Interview gesehen.
Ja.
Nee? Ja, genau, du hast es auch. Also, warum wir darüber quatschen, ist eigentlich auch so eine Sache, weil es ja auch mit uns zu tun hat. Er hat uns, die meisten werden wahrscheinlich diesen Ausschnitt gesehen haben, er hat uns erwähnt, als er vom Interviewee gefragt worden ist, ja, wie sieht es mit Wechsel aus? Er hat gesagt, ja, wenn der richtige Club kommt. Und dann war natürlich der Interviewee natürlich etwas präziser und gesagt, ja, Liverpool dann, oder? Weil du warst ja immer Liverpool-Fan. Er hat gesagt, ja, ich war immer Liverpool-Fan, klar. Aber ich genieße es, wie Arsenal spielt. Ich mag die Fans, die sind sehr, sehr leidenschaftlich bei der Sache. Das ist ein Club, den man auch immer eigentlich gerne beim Fußballspielen zusieht. Das war ungefähr der Ton, der Grundtonus. Und jetzt stellt sich natürlich dann die Frage: Okay, wir haben gerade eben die Transfersituation mit Ballo und es würde uns ja quasi nur noch mit einem Stürmer dastehen lassen. Also ist ja immer noch so klar, natürlich, wir haben Trossard und wer dann auch alles spielen kann, aber ich sage jetzt mal nominell mit einem Stürmer, weil Jesus ja verletzt ist. Was denkst du? Sagen wir mal, wir verkaufen jetzt Malo für 50, falls er zu Chelsea geht, wird es um einiges mehr, hieß es. Also ein Fixpreis und da lässt sich auch gar nichts dran rütteln, so habe ich heute was gelesen, was ich gut finde. Aber Monaco steht anscheinend ganz gut da. Die schauen halt jetzt, wie sie das verpacken und so weiter und so fort. Jetzt mal sehen, was da noch passiert. Ich kann es mir kaum vorstellen, dass er noch bis nach dem Transferfenster da ist. Also hätten wir auf jeden Fall ein bisschen Geld eingenommen. Und wenn wir sagen, okay, im Winter, wenn er wieder spielen darf, wäre das einer für uns?
Definitiv. Also allein schon die Qualitäten, die er hat. Er ist körperlich ziemlich stark, schnell, hat einen richtig guten Abschluss. Ich glaube, der war letztes Jahr, ich glaube, der mit den drittmeisten Toren in der Liga. Ich glaube, 20 Tore und 4 Assists oder sowas. Der Typ ist einfach ein Biest. Also auch wenn man sich mal seine Geschichte so anhört, was er alles schon erlebt hat, da sieht man auf jeden Fall, dass das ein Typ mit Charakter ist. Und ich denke, er wird auch richtig gut bei uns reinpassen. Vor allem, weil er auch mit jüngeren Spielern gut kann. Das hat er, glaube ich, auch im Interview erzählt, dass er mit seinem jüngeren Sturmpartner, glaube ich, auch ziemlich gut zurechtkommt und ihn auch immer sagt, er soll mal versuchen und nicht aufgeben und nicht den Kopf unten halten, sondern immer weitermachen, immer versuchen. Und ich denke einfach, das ist halt ein richtig guter Spieler. Und wenn wir den für, weiß nicht, 40 Millionen oder sowas bekommen, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Deal. Also ich könnte mir den auf jeden Fall richtig gut bei uns vorstellen. Was sagst du denn?
Ich finde, er wäre, also nach diesem Interview habe ich sehr große Sympathien angefangen für ihn zu hegen. Ich bin so ein Typ, ich muss da auch ganz ehrlich sein, ich bin erstmal, alles was nicht Arsenal ist, habe ich erstmal Antipathie. Und ist egal, ihr könnt alle kein Fußball spielen, nur die Arsenal-Spieler können Fußball. Aber wenn ich dann mal kurz für eine Sekunde objektiv sein kann, dann fällt mir natürlich, dann kannst du nicht, den Mann kleinreden mit seiner Leistung. Also der ist jetzt 27, der ist groß, der ist 1,85 groß oder sowas, der hat bei Newcastle seine ersten Schritte in der Premier League gemacht, was halt, aber die waren natürlich eher mittelmäßig. Der war dann in vielen Laien, war dann 2 Jahre bei Peterborough und ist danach zu Brentford. Der hat dort dann direkt mit Brentford den Aufstieg geschafft, hat dort alles zerbombt, war unfassbar. In der ersten Premier League-Saison war er auch über 10 Tore, so 11, 12 Tore. Er ist vorne unfassbar gefährlich. So wie du es gesagt hast, 20 Tore in 33 Spielen und man muss sich vorstellen, mit diesem Skandal noch über seinem Kopf, so direkt auf seinem Rücken und das ist halt psychische Belastung des Grauens, man muss sich das vorstellen. Und trotzdem reißt er so dermaßen ab als Stürmer. Er ist krass effektiv, körperlich bärenstark, da braucht es einen Saliba, um den aufzuhalten. Der ist sehr schnell im Kopf, schaltet unfassbar schnell, er ist von sich überzeugt und selbstbewusst. Endpässe top, Stellungsspiel top. Für Arteta natürlich auch sehr wichtig, dass er Pressing stark ist. Und er läuft und macht und arbeitet und viel fürs Team. Also er hat natürlich, man wirft ihm so ein bisschen eine Attitüde vor, weil da waren ja auch diese ganzen, ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich erinnern, dieses Fuck Brentford Video. Aber er hat ja selber in Interviews gesagt, hey, guck mal, ich war mit dem falschen Menschen unterwegs. Und er ist mit Thomas Frank, ist er super. Er spielt für den Trainer, das sagt er auch. Das sieht man auch. Also auch Southgate hat dann auch, als das Urteil verkündet worden ist, gesagt, beide Trainer, beide quasi Trainer von ihm, dass es voll übertrieben ist und eigentlich ein guter Dude ist. Deswegen kann man, glaube ich, schon, wie du es auch gesagt hast, gerade dieses Dressing Room Ding, ich glaube, das ist für uns als Club sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wenn er zurückkommt, wird er direkt so weitermachen, wie er aufgehört hat. Ich glaube, er kann es kaum erwarten, wieder aufs Spielfeld zu gehen. Ob er einer für uns ist, ich glaube ja. Ich glaube, er würde bei uns krass durchstarten, weil Brentford, also mir gefällt die Philosophie, die Brentford fährt, sehr gut. Thomas Frank hat auch so drei Grundpfeiler, diese Togetherness, Humble und Attitude. Das riecht so ein bisschen auch nach unseren Sachen, so ein bisschen. Deswegen glaube ich, er würde super und direkt einschlagen bei uns, meiner Meinung nach. Und ich glaube auch nicht, dass Brentford ihm Steine in den Weg legen würde, weil das war schon immer so das Ziel. Das weiß auch jeder dort, das hat er kommuniziert. Frank hat ihm auch immer gesagt, hey, wenn es soweit ist, klar, natürlich. Super Coach, muss man ganz ehrlich sagen. Also was der auch mit Brentford gemacht hat, krass, coole Spielkultur. Ja, Toni lässt sich auch gerne so mitreißen, so von der Gesamtstimmung im Team. Ich glaube, der ist auch ganz lustig und sonst was. Ich würde es feiern, wenn er bei uns ist. Man muss nur schauen, weil er gibt uns ein anderes Profil, er gibt uns noch mal mehr Gefahr vorne, ohne dass er Saka und Nelly irgendwas wegnehmen würde. Ganz im Gegenteil. Ich glaube auch, dass er eben in der Luft noch mal gefährlich ist, gibt er uns noch mal eine andere Schicht des Spielens. Ich würde es übertrieben feiern. Aber ich weiß nicht, sagst du, meinst du, es ist genug Platz für Eddie, Jesus und ihn?
Also wie gesagt, es kommt, glaube ich, eher darauf an, wie wir bis zum Winter dastehen. Wenn wir jetzt im Winter, keine Ahnung, Erster, Zweiter sind, aber auch genügend Tore schießen und es irgendwie, keine Ahnung, ich glaube nur ein Punkt oder zwei Punkte ist zwischen uns und dem Ersten, oder wenn wir halt Erster sind, dann denke ich nicht, dass wir den unbedingt holen würden. wenn man merkt im Verlauf der Saison, also bis zum Winter, dass es uns an Toren mangelt, dann werden wir den wahrscheinlich holen. Oder gucken nach einer Alternative auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall spannend, vor allem, weil auch Jesus halt auch so einer ist, der irgendwie nicht so wirklich fit bleiben kann bis jetzt. Und ja, Eddie ist halt Eddie. Der wird auch seine Tore machen. Aber ob wir dann auch wirklich immer auf den bauen wollen, ist halt eine andere Sache. Und dann hast du halt einfach keinen Stürmer mehr quasi. Dann hast du ja nur, also du hast ja nur die beiden, dann hast du noch Havertz und vielleicht Trossi, den du da auf der Position noch spielen lassen kannst, aber.
Aber auch anders. Also den Trossard würdest du ja auch ein bisschen anders funktionieren lassen.
Genau.
Wie gesagt, dieses Profil von Banger im Strafraum wäre unfassbar gut. Knieverletzung von Jesus. Ich will nicht sagen, dass es schlimm ist, aber es ist schon schlimm. Also er hat uns 45% der letzten Saison gefehlt. Jetzt direkt am Anfang auch. Er hatte eine Top-Preseason und es tut halt weh. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie da, was da schlau wäre. Und ich glaube auch, Toni wäre für einen relativ günstigen Preis zu haben.
Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, was dann passiert. Also man kann auch Toni eigentlich schon mit Eddie so ein bisschen vergleichen, nur dass halt Toni, glaube ich, noch ein bisschen kaltschnäuziger ist vom Tor. Ich glaube, von der Spielanlage her sind die schon ziemlich gleich, denke ich. Aber ja.
Er ist schon noch mal stärker auf den Beinen. Also ich finde, Eddie ist glaube ich, ist ein besserer Dribbler, würde ich behaupten. Ja, Toni ist noch mal massiver und krass effektiv einfach. Also es ist wirklich noch mal kaltschnäuziger und ich weiß nicht, ich finde auch sehr schnell, ich weiß nicht, ob er schneller ist. Aber und er hat halt noch mal diesen körperlichen Vorteil. Also von der Größe und auch von wie er auf den Beinen steht und sonst was, da ist er schon noch mal krasser unterwegs.
Toni ist tatsächlich nur 1,79, habe ich gerade gelesen. Also so groß
Toni?
Ist er gar nicht. Ja, so groß ist er gar nicht.
Nee, der ist 1,85.
Also laut Google ist er 1,79.
Nö.
Sicher?
Das kann nicht sein. Ich bin mir relativ sicher, dass er 1,85 ist.
Mal gucken, was Google nochmal sagt. Google sagt mir, wo ist er denn jetzt hier? Da. 1,79.
Nee, das glaube ich nicht. Das kann ich nicht glauben. 1,79, der wäre dann kleiner als ich.
Ja, 1,79. Tatsächlich.
Niemals, der ist doch neben Saliba, das sieht fast gleich aus wie der. Gleich groß aus wie der.
Also, hier steht
das 1,79. Das kann nicht sein. Saka ist 1,80 groß. Und Toni ist ja wohl, oder 1,81 oder sowas. Und Toni ist ja größer als Saka.
Anscheinend wohl nicht. Also,
nee, Toni. Das ist klassische Fake News. Klassische Fake News. Ihr braucht ab sofort nicht mehr googeln.
Ich gebe nur das weiter, was Google mir sagt.
Onkel Bobby weiß Bescheid. Ich rufe den auch nachher an, weil wir sind auf jeden Fall sehr gut befreundet und dann lasse ich mir einen per FaceTime stelle ich ihn hin und sage, hör mal zu, ich will jetzt wissen, wie groß du bist. Du holst jetzt einen Meterstab und einen Bleistift.
Die sind beide gleich groß. Saka und Toni sind gleich groß einfach.
Aber das kann dann nicht sein, dass 1,79 ist. Also Saka ist 1,81, 1,82 oder sowas.
Dann hat Google auf jeden Fall falsche Informationen.
Safe. 100% safe. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich in London bin, einige Menschen aufsuchen und dann mit Maßstab werde ich mir die zur Brust führen. Vielleicht auch ganz interessant, also ich würde auf jeden Fall gerne über diesen Skandal quasi reden und über wie die FA mit ihm da umgegangen ist, weil ich finde das eigentlich sehr, sehr interessant und auch echt krass eigentlich, was da so abgelaufen ist. Also im FA-Bericht war ja so einstimmig hervorgegangen, dass es kein Matchfixing ist. Man hat, und das finde ich tatsächlich das Allerwichtigste. Und noch wichtiger finde ich, dass es zwischen 2017 und 2021 war. Also es ist schon auch ein bisschen her. Man muss ihm jetzt nicht irgendwie alles Mögliche noch vorwerfen. Es ist nicht gerade, als ob er gerade eben irgendeine Wette abgeschlossen hätte und oh, er ist immer noch im Game drin. So. Er hat halt auch so ein bisschen erzählt, dass es schon mit 15 losgegangen ist und natürlich dementsprechend, wie das Gehalt sich gestiegen hat, sind auch die Summen gestiegen. Er hat nie den Fokus verloren, von was er will. Und es war halt immer so, ich weiß nicht, das ist bei uns auch immer gewesen, wenn wir Tipico waren und ein paar Euro verzockt haben, dann hieß es, ey, wir holen uns morgen alles wieder. So, Klassiker. Aber du kannst natürlich was reinrutschen. Und eine Sache, die eklig ist, Er hat das über ein Konto laufen lassen oder die Wetten hat jemand anders für ihn gemacht. Das waren mehrere, die haben so ein Konto quasi gehabt, so mäßig. Und da sind halt, von dem Konto sind halt so über 200 Wetten, glaube ich, abgeschlossen worden in der Zeitspanne. Und da waren halt auch so Sachen, also er hat selber zugegeben, hey, ich habe halt auf jeden Fall, ich habe immer, wenn ich gespielt habe, habe ich immer gewettet, dass ich treffe. Und ich finde ganz ehrlich, das ist keine schlimme Wette. Also sowas könnte man, keine Ahnung, also ich verstehe nicht, wenn du auf dich selber tippst, so als extra Push, ich sehe da nichts Schlimmes dran. Das ist wie, als ob du dir einen Bonus abholst und das zahlt dir nicht mal ein Verein, sondern Satan höchstpersönlich mit diesem Blutgeld. Aber es ist eben seine Sache. Das Schlimme an der ganzen Sache war, dass auch Wetten waren, die gegen sein Team waren, sobald er nicht gespielt hat. Aber er hat gesagt, Freunde, ich weiß das nicht mehr, das ist lange her, das müssen aber die anderen halt gewesen sein, weil dieses Konto, warum ich das nicht über mich selber habe laufen lassen, ist, weil ich wollte nicht wissen, dass meine Eltern, ich wollte nicht, dass meine Eltern wissen, dass ich spiele. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe relativ strenge Eltern, also mein Vater ist auf jeden Fall ein bisschen streng. Und sowas würde zum Beispiel gar nicht gehen. Also vor allem mit der Geschichte, mein Opa hat, das ist eigentlich geistkrank. Mein Opa hat einmal das Haus verzockt von denen und meine Oma eigentlich ist eine geistkranke Geschichte eigentlich, aber das, die haben das dann wieder zurückbekommen, weil meine Oma Genius ist einfach. Aber so, deswegen, es war auf jeden Fall immer so eine Sache, auch bei uns, dass ich hätte niemals sagen können, ey Vater, ich geh jetzt Tipico.
Nee, kannst auch nicht.
Ein Zehner auf FC erster Adventskalender gegen, keine Ahnung, Kiel und ja, so ein cool, voll gut, auf jeden Fall richtig gut. Und deswegen, ich fühle das voll. Also ich war auch direkt so, same girl, same. So. Und ich sage das als grown ass man.
Weißt kann du, ich was? Vollkommen nachvollziehen. Kann ich absolut nachvollziehen, dass das nicht so geht. Also ich meine, afrikanische Eltern sind da so ein bisschen strikter. Und ja, da ist der Respekt schon ziemlich groß, deswegen kann ich das.
Vor allem für sowas, also ich weiß auch nicht, so vor allem wenn du dann vielleicht auch so nochmal gläubigere Eltern hast und sonst was, dann geht sowas halt gar nicht.
Nee.
Und dann, und das Ding ist einfach, also das Gremium und die FA, die diese Untersuchungen gemacht hat, haben dann auch extra einen Psychologen geholt und haben dem auch Spielsucht nachgewiesen. Das wurde diagnostiziert. Und das ist ja dann so, ey, Dicker, der ist irgendwo auch das Opfer. Wir gehen mit Drogenabhängigen so um. Mit Spielsüchtigen so und vor allem, dann musst du auch ein bisschen dem entgegenkommen. Keine Ahnung, da kommen andere Leute, die keine Ahnung was gemacht haben, mit Anstalten dafür und müssen Rehas machen und keine Ahnung was für Dinger. Und die FA, surprise, surprise, wollte ihn halt wirklich einfach nur da haben, um ihn als Exempel zu statuieren. So, man hat ihm direkt gesagt, du musst uns dein Handy geben, die Nachrichten werden alle angeschaut, deine Fotos werden alle, dein komplettes Handy wird durchleuchtet. Es lohnt sich gar nicht, irgendwas zu löschen, weil wir können das sowieso nachholen. Der hat gesagt, hey, kein Problem, schaut nach, ist doch alles easy. Also, und es ist auch alles, hat nicht die volle Strafe, die man ihm eigentlich anhauen wollte, muss er nicht annehmen, weil er hat das Glück, dass er eben kooperativ war. Weil er hat sich gedacht, ja klar, machen wir. Und er hat auch gesagt, hey, ich will einfach nur, dass es rum ist. Von den 200 Dingern, die man ihm vorgeworfen hat, hat er gesagt, ey, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe nicht alles, weil, wie gesagt, hier mit den Jungs und sowas und bla, und die haben auch gewettet, aber weißt du was, ich nehme alles auf mich, es ist mir völlig egal, ich nehme alles auf mich, ich bin schuldig, aber ich möchte, dass es so schnell wie möglich rum ist. Die haben das wirklich die haben das auch wirklich gut angenommen, die FA wollte ihn 15 Monate sperren, 15 Monate wegen sowas. Und dann natürlich, das Gremium hat dann gesagt, 8 Monate reicht. Und man hat auch gesagt, ey, also du musst mir mal vorstellen, da nimmt jemand dein Handy, du hast irgendwelche Fotos von deinen Kindern, von ey, vielleicht auch von irgendwelchen Mädels und sonst was, und dann sehen die das und keine Ahnung, was für Nachrichten noch und alles. Und das ist halt, du wirst komplett blank ausgezogen. Du stehst dann dran mit einem Zipfel in der Hand und schaust einfach, was die mit dir machen.
Ja, das ist einfach lächerlich. Einfach lächerlich. Also vor allem auch, der Fakt, dass sie den ja auch erst nach der Saison gesperrt haben und nicht, als schon das Urteil stand, anstatt ihn dann sofort zu sperren, nein, wir warten, bis die Saison vorbei ist, damit er schön wenig von der nächsten Saison hat. Und dann, weiß ich nicht, wie du auch schon sagtest, der ist ja jetzt auch, also es wurde ja festgestellt, dass er halt spielsüchtig ist. Und dann nimmst du dem halt alles weg quasi, was dem irgendwie dann ablenken könnte. für, also erstmal darf er ja nicht mit seinem Team trainieren und danach darf er auch ja monatelang nicht spielen. Und wie du auch schon mal meintest, dass da auch überall Werbung ist, was, was Wetten angeht.
Absolut.
So in den Stadien, auf der Straße, wo auch immer. Sobald du irgendwie YouTube-Videos guckst, siehst du ja schon irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mit Wetten. Und wo du dann denkst so, wie soll man da, also ist so, wie als würde einem Drogensüchtigen die ganzen Drogen dahin tun würdest und sagen würdest, du darfst sie nicht nehmen. Ja.
Genau.
Okay.
Absolut. Absolut. Und es war ja, ist ja auch so, dass es war niemals Wettbewerbsverzerrung oder irgendwas. So beim besten Willen. So, das wurde geklärt, fertig, aus. So, und dann, du nimmst ihm die komplette Grundlage weg. Du nimmst ihm, dass du nicht mal mit deinem Team mittrainieren kannst. Okay, eine Sperre, alles klar. Aber dass du dann nicht mal, du darfst nicht auf dem Trainingsground sein. Was? Das ist lächerlich. Es ist wirklich komplett lächerlich. So, er nimmt die komplette Verantwortung auf sich und sonst was. Er wird genervt von Fans. Er wird komplett genervt von Fans. Die Fans waren bei seiner Mutter zu Hause und haben der Sprüche reingedrückt. Er ist mit seinen Kindern beim Tanken, muss sich irgendeine Kacke anhören und muss sich zusammenreißen. So, und ich finde, sowas geht halt. Im Restaurant war der und die haben gesagt, raus, wir möchten nicht. Wegen Wetten. Nicht, weil er irgendwie eine Frau blutig geschlagen hat und man von ihr auch Audios gehört hat und vergewaltigt wurde und sonst was, sondern wegen Wetten, wo er niemand anderem geschadet hat, außer sich selbst.
Ja, und dann wirst du so behandelt. Also für
dann wirst du so behandelt und es geht gar nicht. Du hast als Fan außerhalb vom Stadion, im Stadion selbst, da sollte man ein bisschen Kontenance bewahren. Also zum Beispiel, ey, letztes Jahr, du kannst dich daran auch erinnern, gegen Spurs, ein Fan ist von den Rängen runtergelaufen und hat Ramsdale getreten.
Wie krank musst du bitte sein, das zu machen? Also, der Spieler hat ja noch nicht mal irgendwas getan. So, also, der macht ja nur seinen Job quasi. Ja, und dass er dich ein bisschen ärgert, gut, das ist halt der Charakter vom Spieler, ne? Wenn Ramsdale halt Faxen macht, das ist halt der Charakter vom Spieler. Aber, dass du dann da runtergehst und den einem Kick gibst, was muss im Kopf bitte falsch gewesen sein, dass du dann denkst, dass dann nichts passieren würde? Also ist doch wohl klar, dass du dann verbannt wirst und alles. Also
absolut. Du hast sogar noch Zeit, weil du läufst da eine Weile rund und du hast Zeit, noch mal ein bisschen runterzukommen. Weißt du, dann kannst du nicht mal mehr sagen, dass es aus dem Affekt war, sondern es war einfach, okay, ich will das jetzt machen, ich mache das auf jeden Fall, weil es dreht sich alles um mich, den Main Character, und ich wurde verletzt in meinen Gefühlen, weil mein Team viel schlechter ist als das. Und es der Witz an der ganzen Sache ist, er hat gar nichts gemacht, außer gejubelt dann am Ende. Vor allem, er kriegt die ganze Zeit kriegt er Stick. Die ganze Zeit kriegt er irgendwelche Sprüche reingeworfen und sonst was. Und er gibt es einfach nur zurück. Und ich finde, innerhalb des Stadions, völlig legitim. Natürlich übertreiben manche Leute. Und das ist zum Beispiel eine Übertreibung. Und das geht einfach nicht. Und dann kommt er einfach runter und gibt dem einen Tritt. Und es war zu der Zeit, als seine Frau eben diese Miscarriage hatte, als sie das Kind verloren hatten auch. Hat er auch erzählt in diesem einen Interview. Und da kam dann auch dieses Spurs-Dude und hat ihn auch getreten. Und er hat sich kurz gefreut und ist dann einfach ruhig wieder zurück. Dann hat die Taube, die sich Stürmer nennt bei Spurs, hat dann auch noch gemeint, ein bisschen rumzuflexen mit einem Premier League-Tor letztes Jahr. Herzlichen Glückwunsch für 60 Millionen rausgeschmissenes Geld. Hat ihn dann noch provoziert und keine Ahnung was, aber er ist ganz locker geblieben und hat dann auch noch einen Tritt bekommen. Und das meine ich halt. Das sind solche Sachen. Ey, innerhalb des Stadions, sowas geht gar nicht. Aber ja, Außerhalb des Stadions geht es noch viel weniger.
Vor allem, was hat man davon? Was hat man davon? Also klar, jetzt das im Stadion, wenn man da so drüber nachdenkt, okay, er konnte seinen Frust rauslassen. Aber warum gehst du zu der Mutter von dem, ja, oder fuckst den auch, also du gehst zu dem hin, um irgendwas zu erzählen, also Scheiße zu labern, für nichts, also warum? Geh doch einfach weiter, wenn er dich ab, also wenn er dich so nervt, geh doch einfach weg. Was willst du von dem? Also
ganz ernsthaft, ich weiß immer so, das sind Millionäre, die müssen das alles aushalten und sonst was.
Ja, komm.
Hey, hör mal auf. Ja, der ist Millionär, weil er sich irgendwo auch verdient hat, weil er dann businesstechnisch schlauer ist als ich zum Beispiel, weil ich kann circa überhaupt nicht mit Geld umgehen. Und das ist ja auch, du holst dann auch das Beste daraus raus. aus deinem Vertrag und Anfrage bestimmt den Wert und bla bla und solche Sachen. Der bekommt es halt, weil er sein ganzes Leben lang nichts anderes macht, außer auf dem höchsten Niveau zu trainieren und zu spielen und nichts anderes zu machen. So, und dann, wenn er dann irgendwie was anderes machen will, dann heißt es wieder, oh, just sei leise und dribbel den Ball und schieß Tore. Ja, dann lass den doch, dann lass doch die auch in Ruhe. Also ganz ernsthaft. So, außerhalb, was ich sagen will, ist außerhalb vom Stadion, außer hallo Mr. Tony, schöner Tag noch, gell? Können wir vielleicht ein Bild machen, ein paar nette Worte. Vielleicht drückst du ihm Spruch. Vielleicht drückst du ihm Spruch. Aber sei wenigstens so ein bisschen mit Respekt irgendwo auch. Vor allem, wenn er dann mit Kind. Alter, und du gehst zu sein, mir geht es nicht im Kopf rein, dass die zu seiner Mutter auf die Arbeit, ey, ich komme auch nicht zu dir auf die Arbeit und hau dir die Schwänze aus der Hand. So, bitte, lass es sein.
Also vor allem, du kannst ja auch zum Spieler hingehen und sagen, okay, ey, ich weiß nicht, du hast schlecht gespielt. So, Punkt, Ende aus. Aber was hat die Familie damit zu tun? Was hat die Mutter damit zu tun? Was hat der Vater damit zu tun oder der Bruder? Es geht doch nur um diese eine Person. Also sind auch genauso wie mit diesen ganzen Drohungen. So, also.
Und zu der Zeit waren es auch nur noch, es waren nur Anschuldigungen. Ja klar, die Drohungen sowieso, der Rassismus, der dann online passiert und da gar nichts gemacht wird, das ist einfach komplett lächerlich. Es ist lächerlich. Und es waren damals nur Anschuldigungen. Es waren nicht mal irgendwelche Schwarz-auf-Weiß-Beweise oder irgendwas. Also beim besten Willen. Und vor allem, wenn man sich, also da gibt es einen türkischen Spieler, der heißt Sergen. Der wird als Lebemann dargestellt und witzig und hahaha, weil er hat früher, als er bei Beşiktaş gespielt hat, der ist einer der technisch stärksten Türken, die jemals Fußball gespielt haben. Überragender Dude, super sympathisch, ich feiere den voll. Und der hat gegen Chelsea getippt, dass sie gewinnen und haben die dann auch. Aber er hat auch so Sachen getippt wie, dass Chelsea den ersten Einwurf hat, dann kickt er den einfach den Ball raus, dass die den haben und sonstige Sachen. Also so Kram.
Ja,
okay. Also in dem Champions League Game und sowas. Weißt du, ich meine, und das wurde dann halt hinterher belächelt und sonst was. Aber bei ihm will man ein Exempel statuieren. Und da gibt es noch ganz andere Fälle aus Lower Leagues, die viel, viel, viel schlimmer sind. Aber da juckt es natürlich niemand. Jeder versucht in diesem Game irgendwie Profit zu machen. Und wie du es vorher gesagt hast, überall siehst du diese Werbung dafür. Auf deiner Brust ist es. Auf irgendwelchen Bannern und keine Ahnung was. Und trotzdem, wie du es gesagt hast, so hier Heroin, an einem Heroinsüchtigen, jeder andere um dich herum darf, aber du nicht. Aber du musst rumschreien, hey, hier gibt's Heroin.
So Schwachsinn.
Hör mal einfach auf, dann lass es. Dann, es gab nicht Gefahr von Wettbewerbsverzerrung. Und wenn du nicht möchtest, dass Leute tippen, dann lass es ganz sein. Sowieso, solche Sachen sollten eigentlich verboten. Also ich sag ganz ernsthaft, so ey, jeder kann tippen und sonst was, macht Spaß, natürlich, verstehe ich auch, aber man muss sich überlegen, solche Sachen kosten Familien wirklich Hab und Gut und bringen die, führen die zum Ruin und alles. Also beim besten Willen, ich weiß auch nicht, was man sich, also Zigaretten, Alkohol, so ein Kram, das gehört nicht auf die Brust von dem Premier League-Spieler.
Nee, beim besten Willen. Tut's auch nicht, aber gut. Alles, was Geld bringt, ne? Von daher kann man nicht stoppen.
Jedenfalls war sehr interessantes Ding. Ich hoffe, dass er bald.
Ab 17. September darf er wieder mittrainieren und ab 17. Januar 2024 darf er halt wieder spielen.
Okay, also er darf ab September wieder mittrainieren.
Genau, alles. Also noch knapp einen Monat.
Okay, dann wird er wenigstens ein bisschen fit und weißt du, das geht ja auch auf die Mentalität so. Das macht deinen Kopf kaputt. Du kannst nicht das machen, was du bestimmt bist zu machen, wegen so einer Sache. Du wirst so dermaßen verteufelt. Also, beim besten Willen. Ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute. Ich gönne ihm alles. Sympathischer Kerl.
Also, wenn der wiederkommt, zerreißt er alles.
Der, ich glaube auch. Ich glaub,
sowas der wird von alles zerschießen. Ne?
Ich glaube auch, der wird so eine MJ-Nummer machen und das ganze Personal taken. Da auf jeden Fall seine Motivation schöpfen. Das war ganz nett. Nächste Woche geht es gegen Fulham bei uns.
Jo, bin ich mal gespannt.
Was sagen wir?
Bin ich mal gespannt. Also ich gehe davon aus, dass wir wieder gewinnen. Die Aufstellung wird wieder sehr interessant. Sinni hat ja jetzt ein paar Minuten gespielt. Ob er fit genug sein wird, um das ganze Spiel zu spielen, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er vielleicht spielt von Anfang an und dann bis zur 60. Minute oder sowas. Und dann, je nachdem, wie es halt steht, wird dann vielleicht ausgewechselt. Ansonsten Partey hoffe ich nicht, wieder Rightback als Rechtsverteidiger zu sehen. Ja, und dann die Aufstellung halt, also Innenverteidigung, genau, klassisch. Also wie immer, also wie letzte Saison quasi. Das wäre halt das wäre halt schon sehr nice. Und dann ist halt die Frage, was dann halt im Mittelfeld passiert, ne? Ob Partey dann mit Rice zusammenspielt und Ødegaard oder ob du da einen von denen runternimmst. Ja, ist auf jeden Fall ein gutes Problem zu haben. Bin ich mal gespannt, wie Arteta das lösen wird.
Ja, ich bin auch gespannt, wie Arteta das lösen wird. Ich glaube, vorne die drei, die bleiben. Ich glaube auch, Zinchenko kommt wieder. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir, wenn Zinchenko eben von links das macht, was Partey machen sollte von rechts, also so wie früher, dann glaube ich auch, dass Ben White wieder kommen wird. Ich glaube auch, dann wird Nelly auch wieder ein bisschen mehr Action zu haben. Ja, und dann ist natürlich krass, wie man möchte. Möchte man Havertz weiterhin Spieleminuten sammeln lassen, damit er sich eingewöhnt und dass er immer mehr reinkommt? Oder möchte man und Rice natürlich diese Lone Six noch mehr zu Gemüte führen, wobei er das ja eigentlich echt gut macht? Also ich finde auch, der lernt wirklich sauschnell.
Ja, und total.
Wir sind ja jetzt auch die, mit Brentford und City sind die einzigen, die zwei Siege direkt am Anfang eingefahren haben. Und man muss sagen, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Saison. Bin sehr gespannt. Was sagst du, was tippst du? Wie wird es ausgehen?
Boah, ich hoffe, wenn wir so spielen sollten, wie wir halt die letzte Saison mal so gespielt haben, dann hoffe ich auf einen 3-0. Weil wir brauchen nur mal Tore. Ich will mal ein paar Tore sehen im Spiel. ja, aber ansonsten, weiß nicht. Also, das ist halt echt schwer zu predikten. Aber ich glaube, das Ding ist, sobald wir einmal im Flow sind, sind wir eigentlich sowas von schwer zu stoppen. Aber es dauert halt, also es dauert jetzt halt die letzten Spiele. Deswegen, ja, ich sag 3-0. 3-0.
3-0?
Ja.
Okay, ich sag 4-1. Also ich sag auch Handicap Dreierle. Also mindestens 2.
Ja.
Unterschied. Und das Ding ist halt, wenn Raya von Anfang an kommt, dann spielen wir zu 0. Ramsdale, also es liegt gar nicht an Ramsdale, um Gottes Willen, dass wir gar kein irgendwas gegen, ganz im Gegenteil. Rambo ist Killer. So, es geht gar nicht darum, sondern wir haben irgendwie die blöde Angewohnheit, zu Hause immer eins zu kassieren. Auch wenn wir viel, viel besser spielen und dann halt kurz mal wackeln. Ich sehe da eigentlich keine großartige Gefahr. Fulham ist nicht zu unterschätzen, das auf gar keinen Fall. Aber zu Hause dürfte das kein Problem sein. Sollte, dürfte, müsste, könnte kein Problem sein.
Die haben ein Spiel gewonnen und ein Spiel verloren. Das letzte Spiel gegen Brentford haben die ja 3-0 verloren. Ja, bin ich mal gespannt. Also, wir gewinnen auf jeden Fall, also, wir werden das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Und die Höhe ist halt.
Weil ich finde immer, wenn Arteta so Ansagen macht, wenn irgendwas nicht oder wenn man irgendwas in die Tat umsetzen will, und es war ja neulich, hat er gesagt, hey, ich möchte, dass wenn wir, oder das Ding ist, wenn wir 2-0 führen, dann möchte ich, dass wir weiterhin aggressiv sind.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, dass wir haben so diese Tendenz, dass wir, wenn er so eine Aussage tätigt, dass es im ersten Heimspiel danach auch in bare Münze umgesetzt wird. Weil zu Hause ist natürlich alles immer leichter, die Fans sind da. Ich glaube, das könnten wir sehen.
Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Also ich bin auf jeden Fall auch wieder sehr gespannt auf die Startaufstellung. Und dann schauen wir mal, was es so hier gibt.
Ja, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Hab noch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Hoffentlich mit einem weiteren Sieg und dann 9 Punkten und vielleicht sogar Tabellenspitze. Die Daumen sind gedrückt, die Zehen sind gedrückt und die Furunkel.
Ja, auf jeden Fall bin ich gespannt, wie das Wochenende wieder laufen wird. Auch generell Premier League, sehr interessant bis jetzt.
Wird eine gute Saison.
Ja. Und ich hoffe, Chelsea verliert weiterhin Punkte.
Das wäre wunderschön. So, wär top.
Ja.
Gut, dann habt eine schöne Woche. Bis nächstes Mal. Vergiss nicht zu teilen und zu abonnieren. Sagt uns, was für Themen euch auch gerne auf dem Herzen liegen. Habt ihr irgendwelche Bedürfnisse, über die wir quatschen sollen? Liebe Grüße an die Familie. Ich hoffe, alle sind gesund.
Und bei Kritikpunkten bitte gerne in die Kommentare schreiben. Wir sind auf jeden Fall für jede Kritik dankbar.
Ja. Yep. Okay, tschüss.
Peace out.
A-Town. Sorry, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid.